hier den vergangenen Mittwoch erlebt hat, das war ja ein Tag, der für die einen so gefeiert und für die anderen so gefeiert wird. Wir hatten einen Reformationstag und manche, die verwechseln das mit Halloween. Ich weiß nicht, wie ihr den Donnerstag erlebt habt. Ja, es ist schön, dass ihr mir zuhört. Also, es war Donnerstag natürlich, der Reformationstag, und manche verwechseln das mit Halloween. Und es ist die Frage, wo kommt denn die Reformation eigentlich her? Ich bin aus gutem Grund evangelisch und mir ist der Reformationstag als solches nicht an dem Tag unbedingt wichtig, sondern grundsätzlich wichtig, weil es da nämlich um einen ganz wichtigen Punkt geht. Es geht um die frohe Botschaft, es geht um das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus für uns Menschen ermöglicht hat. Wir sind gerecht in Gottes Augen. Gott macht uns gerecht. Und die Frage an dieser Stelle ist natürlich, wie kann ich vor Gott eigentlich dann gerecht werden? Wie ist es und was bedeutet das? Wie kann und was muss ich dafür tun, damit ich gerecht und dadurch auch gerettet werde und nicht verloren gehe? Wer kann eigentlich schon das Gesetz Gottes, also den Willen Gottes, erfüllen? Und dazu habe ich uns einen Bibeltext mitgebracht aus dem Römerbrief. Luther hat mit diesem Brief ganz viel argumentiert, auch für die Reformation. Eigentlich wollte er ja gar keine Spaltung der Kirche, keine Neugründung einer neuen Abspaltung. Das war nicht in seinem Sinne. Aber das ist nun so passiert und ich lese uns einige Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28, und ich lese das nach der Basisbibelübersetzung. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen, denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen. Doch jetzt, zu diesem besonderen Zeitpunkt, will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht. Und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt es aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Das ist ein Bibeltext, den müssten wir eigentlich jetzt zwei, dreimal lesen. Da steckt so viel drin, so dicht ist dieser Text vom Inhalt her, und da sind so manche Worte, die wir vielleicht gar nicht so auf Anhieb verstehen. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was bedeutet es, gerecht zu sein? Was bedeutet Glauben? Was steckt eigentlich hinter diesem Wort? Und wenn wir mal so den Kontext vom Römerbrief, den der Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat, ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, vielleicht sogar auch mal überlegen, worum geht es eigentlich in diesem ganzen Brief? Es gibt da so zwei Schlüsselverse, würde ich so behaupten, die ganz am Anfang von dem Brief schon stehen und wo dieses Thema sich ständig durch den ganzen Brief hindurchzieht, und das ist in Kapitel 1, Verse 16 und 17. denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Mit den Griechen sind übrigens wir gemeint, auch wenn wir nicht Griechen sind. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Auch das zwei Verse, die sehr dicht sind, aber auch was hier wieder drin vorkommt, ist einerseits das Wort Gerechtigkeit, andererseits gerecht zu sein und drittens auch der Glaube, worum es überhaupt geht. Der Glaube allein zählt. So habe ich es überschrieben. Was ist eigentlich mit dieser Gerechtigkeit Gottes? Wenn wir so an das Wort Gerechtigkeit denken, ja, dann denken wir, gibt es das eigentlich auf dieser Welt? Wir alle wünschen uns das, aber so vieles, und da fangen die Kinder im jüngsten Alter ab 9, 8, 9, 10 Jahren, fangen ja schon an. Das ist aber unfair. Also das höre ich zu Hause sehr häufig zur Zeit. Komisch, vielleicht habe ich zwei Kinder in dem Alter. Es ist doch alles auf dieser Erde wirklich, oder alles, sehr vieles ungerecht. Wir empfinden das so. Und dann ist unser Gerechtigkeitsdenken vielleicht sogar auch noch ein bisschen ein anderes als das Gerechtigkeitsdenken Gottes. Was steckt eigentlich hinter dem Wort Gerechtigkeit? Einerseits besteht das Wort Gerechtigkeit aus dem Wort Recht. Das ist eigentlich so eine Anweisung, eine Weisung. Schweizer sage, ist es recht so für dich? Ist es gut so für dich? Ist das gut für dich? Ist es dir recht so? Die Schweizer, die sind da sehr bedacht darauf, dass es auch dem anderen passt. Ist es recht für dich? Stimmt das so auch für dich? Kannst du damit leben? Ist ja schon mal ganz gut, ne? Wenn die so gucken, ist es auch so in einem gewissen Gerechtigkeitssinnen, wenn ich mich so und so verhalte, passt dir das auch? Ist das also für dich richtig? Fühlt sich das richtig an? Ist das wahr für dich oder stimmt es mit dir nicht überein und macht dich das irgendwie wuschig? Gerechtigkeit, da steckt aber auch das Wort gerecht drin. Also ich bin gerecht oder ich bin eben ungerecht. Ungerecht, ich werde unfair behandelt oder ich behandle andere unfair. Ist also nicht richtig, es ist also falsch an der Stelle, weil es nicht dem Recht, was eigentlich, wie es sein sollte, entspricht. Und dieses Gerechtsein oder Nicht-Gerechtsein, das orientiert sich tatsächlich an dem Maßstab von dem, was Recht ist. Also, wie empfinde ich das? Nach welchen Maßstäben wird denn eigentlich beurteilt, was Recht ist? Ist mein Recht oder das Recht hier auf Erden vielleicht sogar auch ein anderes als das, was Gott für Recht, also für richtig und wahr hält? Wer gerecht ist, der hat etwas Wahrhaftiges. Da geht es darum, die Wahrheit tatsächlich auch zu leben. Und was ist jetzt mit dieser Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist ja wie so eine Tugend, die das Zusammenleben unter uns Menschen irgendwie anhand von Recht und was Gerechtes und Ungerechtes irgendwo regelt, wo wir uns wohlfühlen, so wie die Schweizer das sogar auch noch im Kontext miteinander äußern. Und wie ist es mit der Gerechtigkeit Gottes? Die beschreibt nicht das Zusammenleben zwischen den Menschen, sondern darum geht es um das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Und da ist die Frage, wie ist denn das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen? Wie sehen wir denn Gott? Ist Gott irgendwo weit weg, weil er ist ja, wir haben vorhin auch gesungen, er ist groß und er ist heilig und er ist allmächtig und er ist derjenige, der souverän ist. Und wie passe ich eigentlich, ich Mensch, dazu? Und wie sieht mich Gott aus seiner Perspektive? Ist da ein Zusammenleben überhaupt so möglich? Also die Gerechtigkeit Gottes beschreibt nicht unbedingt nur allein eine Tugend, sondern sie beschreibt das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Und das passiert nicht und geschieht nicht an menschlichen oder irdischen Maßstäben, die hier auf dieser Erde gelten. Weil wir müssen unser Zusammenleben untereinander ja irgendwie regeln und es gibt Gesetze und es gibt Recht und wir haben sogar Pflichten, die unser ganzes Zusammenleben irgendwo versuchen, gerecht zu gestalten. Und wie ist es bei Gott? Da geht es nicht um menschliche und irdische Maßstäbe, sondern in diesem Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, da geht es um Gottes Gerechtigkeit. Wir haben in unserem Bibeltext gelesen, Gott ist gerecht. Also nach seinen Maßstäben sagt er, was richtig und was falsch ist, wo ich stehe, ob ich, auf welcher Seite ich eigentlich stehe. Und der Bibeltext sagt uns auch, dass der Mensch nicht gerecht ist. Alle Menschen sind Sünder. Wir leben oft nach unseren eigenen Maßstäben, so unser Gewissen sagt uns in einer gewissen Weise auch, was gut und nicht gut ist. Und wir fällen auch manchmal ein eigenes Urteil, wir nennen das auch Selbstgerechtigkeit. Aber Gottes Gerechtigkeit unterscheidet eben von böse und gut, von ungerecht und gerecht, von verurteilt und begnadigt, von verloren und gerettet. Und gerecht, sagt der Bibeltext, werde ich allein in Gottes Augen nur durch den Glauben an Jesus Christus. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit schafft Recht. Und da müssen wir uns überlegen, wie passiert denn das? Und das passiert durch seinen Sohn Jesus Christus. Keiner ist vor Gott gerecht. Wir können tun, was wir wollen. Wir können versuchen, die Gebote und die Gesetze Gottes, also seinen Willen zu leben. Und wir werden kläglich scheitern, weil wir immer wieder feststellen, wir schaffen das eigentlich gar nicht, selbst wenn wir das wollen. Das eine gelingt uns, da sind wir vielleicht sogar auch ganz stolz, dass uns das gelingt. Und bei dem anderen, da scheitern wir und verkriechen uns im letzten Eck, weil wir merken, da haben wir wieder was getan, was Gottes Willen nicht entspricht. Und wir lesen in unserem Bibeltext in Vers 23, alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Denn Gott macht keinen Unterschied, ob ich jemanden ermordet habe oder ob ich einfach nur gelogen habe oder ob ich gestohlen habe oder ob ich meine Ehe gebrochen habe. Das spielt alles keine Rolle, weil für Gott ist Schuld Schuld. Und Schuld hat immer eine Folge und die Folge von Schuld ist der Tod. Das ist Gerechtigkeit im Sinne von Gott in Gottes Augen. Das ist sein Recht. Niemand kann das Gesetz Gottes Willen wirklich in allem erfüllen. Unsere Werke sind immer in irgendeiner Art und Weise auch egoistisch und entsprechen nicht immer dem Willen Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Selbstgerechtigkeit. Also, dass ich dann so denke, ja, ich habe schon so vieles verstanden von Gott und man baut sich dann irgendwie so seine eigene Selbstgerechtigkeit. Aber Gott hat eine eigene Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit wird nur durch seinen Sohn Jesus Christus für uns letztendlich gültig. Der Mensch ist nicht gerecht. Also er ist nicht wahrhaftig, er ist nicht richtig. Der Mensch ist schuldig und er ist ungerecht. Ja, er ist falsch nach den Maßstäben Gottes und das zählt. Wir können jetzt eben auch an dieser Stelle fragen, wenn Gottes Gerechtigkeit aber unter uns herrschen soll, was ist denn das Ziel der Gerechtigkeit Gottes? Das Ziel ist, dass das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen wieder ins Reine kommt. Dass dieses Verhältnis wieder hergestellt wird, dass wir Beziehung zu Gott haben können. Wir sind als Beziehungsmenschen geschaffen, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, wir sind ein Abbild Gottes und dadurch möchte Gott, dass wir mit ihm wieder in einem guten Verhältnis leben, in einem Verhältnis, das nicht nur gut ist, sondern das gerecht ist. Dass wir gerecht sind vor Gott. dass da nichts mehr ist, was zwischen uns steht. Und damit das passieren kann, geht es nicht darum, dass Gott plötzlich ungerecht wird und sich uns Menschen anpasst. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass Gott einfach sagt, ja gut, wenn ihr ungerecht seid, dann bin ich es auch und dann passen wir auch irgendwie zusammen. Aber was wäre das für ein Verhältnis untereinander? Und deswegen hat Gott gesagt, nein, ich passe mich nicht euch an, sondern ihr könnt aber euch auch nicht mir anpassen. Weil aus euch heraus werdet ihr nicht gerecht. Ihr könnt es nicht recht machen. Wir können uns selbst nicht gerecht machen. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unser Tun. Und was hat Gott gemacht? Damit dieses Verhältnis zwischen Gott und den Menschen wieder ins Reine kommt. Gott hat selbst einen Weg geschaffen. Gott hat selbst sich darum gekümmert, dass dieses Verhältnis zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt wird. Gott ist gerecht, er bleibt gerecht und passt den Menschen an, indem er den Menschen gerecht macht. Und wie geschieht das? Und Gottes Gerechtigkeit ist tatsächlich offenbar geworden, sichtbar geworden. Wir können sie erkennen. Und das sagt uns der Bibeltext ganz am Anfang in Vers 21, da wo wir angefangen haben zu lesen. Gottes Gerechtigkeit ist offenbar geworden. Punkt. Das Ziel der Gerechtigkeit Gottes wird sichtbar. Der Mensch soll gerecht werden, damit wir wieder ein geregeltes, ein gutes, ein liebevolles, ein Verhältnis mit Gott haben können, eine Beziehung zu ihm. Der Mensch ist gerecht durch die Tatsache, ja, was ist das für eine Tatsache? Kommen wir später noch mal ein bisschen näher drauf. Wie ist also der Weg zur Gerechtigkeit Gottes? Eigentlich meint das, dass wir gerettet werden, dass wir aus der Ungerechtigkeit, in der wir leben, gerecht werden, gerettet werden, herausgeholt werden, weil wir selber aus uns heraus gar nicht gerecht werden können. Nicht durch das Halten des Gesetzes. Da haben wir schon gesagt, dass das keiner kann. Noch durch Selbstgerechtigkeit, dass ich eben sage, naja, also hör mal, so schlecht, vor allem wie der da drüben, bin ich schon lange nicht. Dass wir uns vergleichen mit denen, wo wir denken, ja, ne, wir können uns ja immer die Leute rauspicken, die auf jeden Fall schon mal schlechter sind als wir, zumindest in unseren Augen. Ich kann aber auch nicht sagen, ich bin unschuldig. Das wäre auch selbstgerecht zu sagen. Mich trifft keine Schuld. Ich lebe ja nur gut. Die Bibel sagt etwas anderes. In Gottes Augen, und die Bibel ist Gottes Wort, also sagt Gott uns das. Und dann ist es aus seiner Perspektive, aus seinem Verständnis heraus, nein, du bist nicht gut. Selbstgerecht wäre auch zu sagen, ich bin besser als die anderen und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Meine guten Taten überwiegen meine bösen Taten. Ja, okay, da sind ein paar böse Taten, aber wenn ich mal so aufzähle, was ich alles Gutes tue, ach, das ist ja doppelt so viel wie meine bösen und das gleicht sich irgendwie aus und dadurch kann ich ja dann irgendwie das andere verwischen. Das funktioniert aber nicht. Gerecht kann ich so in Gottes Augen nicht werden. Gottes Recht ist ein anderes. Und Gott hat dann Recht auch zu sagen, wenn du so lebst und du meinst, du könntest so mit mir in Einklang kommen, dann gehst du verloren. Gottes Gerechtigkeit wird zugänglich nicht allein durch das Gesetz, auch was die Propheten sagen, sondern, und das ist das Ziel der Gerechtigkeit, der Glaube an Jesus Christus. Nur der Glaube zählt, weil nur durch den Glauben an Jesus Christus ich gerecht werde. Gerechtigkeit, dass Gott mich eben gerecht macht, steht allen Glaubenden offen. Das lesen wir in unserem Bibeltext. Das sagt Paulus den Christen in Rom. Gott nimmt nicht diejenigen als gerecht an, Gott nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus Christus leben. Wir sollen weder auf die Gerechtigkeit Gottes, noch auf unsere Werke, noch auf unseren Glauben stolz sein, sondern wir sollen es als Geschenk annehmen. Der Glaube ist ein Geschenk. Wer an Jesus glaubt, das ist ein Geschenk, das wir glauben können. Es hat nichts mit unseren Werken zu tun. Ich kann mir nicht meinen Glauben irgendwo erarbeiten mit guten Werken oder mit einem guten, positiver Einstellung, wie ich mein Leben gestalte. Damit kann ich meinen Glauben letztendlich nicht nähren oder erlangen. Auch haben wir keinen Anspruch auf die Gerechtigkeit Gottes, dass uns Gott gerecht macht. Es ist ein Geschenk. Und nicht für wenige, nicht von 10 Leuten haben 3 Glauben geschenkt gekriegt und 7 gehen leer aus. Das ist ja eben so bei uns auf dieser Welt, auf dieser ungerechten Welt, dass tatsächlich das passiert. Dass die einen etwas bekommen und die anderen nicht, die anderen leer ausgehen und den einen juckt's, den anderen juckt's ein bisschen mehr und macht nichts dagegen und der Dritte, den juckt's besonders und kann nichts machen. Das ist ungerecht hier auf dieser Welt, aber bei Gott ist das nicht so. Jedem Menschen ist der Glaube zugänglich. Jedem ist dieses Geschenk des Glaubens gegeben, dass er den Glauben annehmen kann, damit ich durch den Glauben gerecht werden kann. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der stellvertretend für mich in den Tod gegangen ist, der sich bestrafen hat lassen für all meine Schuld, für all mein ungerechtes Handeln, für all meine Ungerechtigkeit in meinem Leben. Dafür gibt es diese Strafe, nämlich den Tod. Und Jesus hat gesagt, weißt du was, stellvertretend für dich, für mich, gehe ich in den Tod. Du musst nicht den ewigen Tod sterben. Das ist Jesus für dich, hat er das getan. Sein Blut als Sühne für alle unsere Schuld ist verflossen. Seine Auferstehung, indem er den Tod besiegt hat, gilt daher. Dadurch können wir, haben wir Zugang zu Gott. Dadurch können wir in Ewigkeit mit Gott zusammenleben. Das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen ist wiederhergestellt, weil dadurch wir gerecht werden. Jesus ist stärker als der Tod, die Strafe unserer Schuld. In ihm werden auch wir eben leben. Und das sagt schon Jesus zu Martha im Johannesevangelium, wo ihr Bruder, der Lazarus, gestorben ist und Jesus ihn ja dann auferweckt. Dann sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fragt Jesus Martha, glaubst du das? Ist natürlich jetzt schon ein bisschen, wie kann Jesus das eigentlich fragen, glaubst du das, wenn doch der Glaube ein Geschenk ist? Warum schenkt dann Jesus nicht der Martha einfach diesen Glauben? Was ist eigentlich Glaube? Glaube ist ja nicht nur eine Vermutung oder eine gedankliche Annahme, so nach dem Motto, na, ich glaube, heute wird es vielleicht regnen oder auch nicht regnen. Wir gebrauchen dieses Wort Glaube oft sehr salopp und hat mit dem eigentlichen Glauben gar nichts zu tun. In anderen Sprachen ist es anders, gerade im Englischen, da gibt es sogar extra Worte dafür. Ne? Faith oder believe, I believe. Ich glaube, man sagt nicht, I believe, es könnte regnen oder so. Nein, man sagt, I think, ich denke, es könnte regnen. Aber wir haben in unserer deutschen Sprache dieses Wort Glaube so ein bisschen verwässert. Sondern Glaube bedeutet für wahr halten. Und wir haben gerade vorhin gesagt, Recht hat etwas mit wahrhaftig gerecht zu sein, hat etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wahrhaft zu sein, richtig zu sein, für wahr halten, das ist richtig, das ist Glauben, ein festes Vertrauen, wie ein Anker. Ich habe uns heute etwas mitgebracht, was es hier eigentlich gibt. Du musst mal bitte kurz diesen Stuhl hier, vielen Dank. Etwas mitgebracht, und zwar diesen Stuhl hier. Nicht von zu Hause, von der ersten Reihe habe ich den mitgebracht. Da habe ich nämlich gesessen in der ersten Reihe. Ich kann glauben, dass dieser Stuhl mit diesen vier Beinen, der sieht sehr stabil aus. Ich habe verstanden, so von meinem Kopf her, von meiner Logik her, sage ich, ich glaube, dass wenn ich mich auf diesen Stuhl draufsetze, dass der nicht zusammenkracht. Ich glaube, dass dieser Stuhl mich halten würde. Und diese Erkenntnis alleine, bei der kann ich stehen bleiben. Ich kann genauso gut dabei stehen bleiben, ja, Jesus ist für mich gestorben, Jesus ist auch auferstanden, Jesus hat den Tod besiegt. Ich kann das insofern glauben, dass ich das kognitiv irgendwie sage, ja, das stimmt. Aber Glaube ist noch viel mehr als nur an dem stehen zu bleiben, dass ich etwas irgendwo verstanden habe, irgendwas sachlich irgendwo. Sondern es geht darum, den Glauben in ein tiefes Vertrauen hineinzusetzen. Und Vertrauen tue ich erst, wenn ich mich auf den Stuhl draufsetze. Jetzt ist es so, ich saß vorhin nicht auf diesem Stuhl, sondern auf dem anderen. Der hat mich gehalten. Aber ich sage jetzt mal, doch, ich glaube, ich vertraue. Geht es uns nicht manchmal auch so? Dass wir denken, doch, ich glaube ja an Jesus. Glauben wir, dass wir durch den Glauben an Jesus tatsächlich gerecht sind? Dass er uns gerecht gemacht hat? Dass wir vor Gott stehen können als diejenigen, die gerecht sind? Das heißt, dass dieses Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt ist. Glauben heißt für wahr halten und es letztendlich für mich persönlich in Anspruch zu nehmen, mein Vertrauen darauf zu setzen, wie so einen Anker, auf den ich mich verlassen kann. Nicht allein sachlich, sondern auch persönlich annehmen und den Glauben, die Gerechtigkeit, dadurch, dass ich tatsächlich in Gottes Augen gerecht bin, zu erwarten. Und dieser Glaube, der kommt nicht aus mir heraus, sondern der ist mir geschenkt. Jedem einzelnen Menschen ist er zugänglich, dass wir tatsächlich unser Vertrauen auf Gott setzen können. Und das lesen wir in der Bibel. Gott sagt uns das, dass der Glaube uns geschenkt ist. Johannes 6, das ist das Werk Gottes, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Oder Paulus in Apostelgeschichte 14. Gott hat den Heiden die Tür zum Glauben aufgetan, damit Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich stelle mir das so vor, da ist ein Mensch, der hängt in einer Felswand. Mit beiden Füßen krallt er sich und mit beiden Händen krallt er sich auch fest. Und wisst ihr, was der hat in seiner Tasche? 1 Million Euro. 1 Million Euro. Und nun hängt er da und denkt sich, ich weiß gerade nicht, wie der nächste Schritt ist, um aus dieser Felswand herauszukommen. Glaubt ihr, dass der an seine 1 Million Euro in der Tasche denkt, dass die ihn retten könnten? Denn wenn er loslässt und in seiner Tasche kramt, ist die Frage, kann er sich so lange halten? Und wem will er diese 1 Million Euro geben? Aber Gott sieht jeden Menschen, der in solch einer Felswand verloren ist. Und er lässt ein Seil des Glaubens herab. Und das ist jedem geschenkt. Niemand kann in dieser Felswand, der da hängt, etwas dazu tun, dass dieses Seil zu ihm kommt. Nicht einmal 1 Million Euro in der Tasche, sondern dieses Seil der Rettung, das herabgelassen wird zu den Menschen, ist ein Geschenk. Und dieser, der in der Felswand ist, der kann dieses Seil ergreifen, weil es in erreichbarer Nähe ist. Und genauso erreichbar ist Jesus für dich. Er ist so nah bei dir, dass du ihn erkennen und sehen, dass du ihn ergreifen kannst. Den Glauben an Jesus, der dich gerecht macht vor Gott, dass das Verhältnis zwischen Gott und dir wieder in Ordnung kommt. Dass Gott eben sagt, da ist nichts, was uns trennt, weil Jesus hat alles für dich am Kreuz getan. ich habe dich gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Und manchmal ist es auch so, dass dieser Glaube, der jetzt zählt, dass wir gerecht vor Gott stehen, manchmal schon auch ins Wanken kommen kann. Und darum hat Jesus auch gebetet und das dem Petrus gesagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder an anderer Stelle im Lukas-Evangelium, wo es heißt: Herr, stärke unseren Glauben. Der Glaube ist ein Geschenk und wir dürfen auch darum bitten. Wir erleben es vielleicht auch so, wenn wir sagen: Ich glaube an Jesus, durch den Glauben an Jesus Christus bin ich tatsächlich gerecht. Und dann ist es aber so in unserem Leben, diese Tatsache, die wird plötzlich anders, weil wir doch irgendwie wieder sündigen, weil wir irgendetwas tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht und wir uns dann doch eher so an das Gesetz halten und alles irgendwie versuchen in Frage zu stellen. Und dann dachte ich so an das Gleichnis, was Jesus erzählt hat vom verlorenen Sohn, der sein Erbteil vom Vater, der noch lebte, in Anspruch nahm und mit all diesem Geld loszog in die Welt, seine eigenen Wege gegangen ist, das ganze Geld verprasst hat und dachte, dass das ihm viel mehr Sinn im Leben gibt. Es war der Sohn des Vaters. Und nur weil der Sohn weggegangen ist vom Vater, hat sich aber die Tatsache, dass er der Sohn ist, nicht verändert. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes erlangt haben, dass er uns durch den Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht hat und wir dann doch wieder sündigen, Dinge tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, unsere eigenen Wege gehen und wir uns dann manchmal so fühlen wie der verlorene Sohn, der im Schweinestall sitzt, dreckig und stinkend, in all seinem Müll und Mist seines Lebens und sich besinnt, zurückzugehen zum himmlischen Vater. Die Tatsache, dass er der Sohn des Vaters ist, darauf besinnt er sich. Und er kehrt um aus dem Wissen heraus: Ich bin der Sohn und ich darf zu meinem Vater zurückkehren. Und dann erlebt er wieder, wie der Vater mit offenen Armen dasteht, ihm sogar entgegenläuft und den Stinkenden in seine Arme schließt. Ist uns bewusst, dass wenn wir durch den Glauben an Jesus gerecht sind, dass sich dieses nicht ändert? Egal, was wir tun. Das heißt nicht, dass wir alles tun sollten. Paulus spricht davon, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist gut für uns. Alles ist uns erlaubt bedeutet aber nicht, dass wir einen Freibrief haben, wirklich alles zu tun. Auch die Freiheit, die uns, in der wir leben, durch Jesus Christus, hat auch Grenzen. Freiheit hat Grenzen. Aber es ändert sich nicht, dass wir gerecht vor Gott stehen dürfen, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das finde ich wunderbar, denn der Glaube an Jesus Christus macht uns vor Gott gerecht. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Danke, dass du uns siehst. Und du kennst auch unsere Sehnsucht, mit dem himmlischen Vater eins zu sein, dieses Verhältnis, dass es wieder in Ordnung ist. Und du hast es geschafft, du hast dafür alles hergegeben. Du bist diesen Weg gegangen und dafür loben und preisen wir dich, dafür beten wir dich an. Herr Jesus, und danke, dass wir auch diesen Glauben als dein Geschenk empfangen dürfen. Und dass du uns gerecht machst, wenn wir an dich glauben. Herr Jesus, und lass uns in diesem Glauben weiter wachsen, in dem Vertrauen zu dir, dass wir noch viel stärker werden in der Gewissheit, was du für uns getan hast. Danke, lieber himmlischer Vater, dass du uns gerecht gemacht hast. Und du weißt auch für denjenigen, der heute hier noch sitzt und zweifelt und noch nicht das rettende Seil ergriffen hat, obwohl es schon lange vor ihm ist, möchte ich dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, die Felswand loszulassen und das Seil der Rettung Jesus Christus zu ergreifen. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr liebst.